Sie hören den Kurier.
So tonight I say to all Americans, this is the most important election in the history of our country. I profoundly accept this nomination for President of the United States.
Er tritt also wieder an, aber das ist ja nicht die große Überraschung. Doch wird Donald Trump wieder entgegen aller Umfragen, entgegen jedes gesunden Menschenverstands die US-Präsidentschaftswahl gewinnen und Joe Biden hinter sich lassen? Ich rede gleich mit unserer USA-Korrespondentin Angelika Ahrens über die Stimmung im Land, die Inszenierung am Republikanischen Parteitag und wie dieser in Amerika gesehen wird. Und unser Außenpolitik-Experte Konrad Kramer erklärt uns dann in seiner USA-Analyse, warum sich Trump als Westernheld inszeniert und warum ihm die Proteste der Black Lives Matter-Bewegung nützen könnten. Dazu haben wir natürlich auch die Rede von Bundeskanzler Sebastian Kurz zum Corona-Herbst für euch und berichten noch über eine ungewöhnliche Rettungsaktion mit einem Einhorn. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Bevor wir also über den großen Teich blicken, ein Ausblick auf den Herbst in Österreich. Und da wir noch keine Impfung gegen das Coronavirus haben könnten, könnte der hart werden. Aber Bundeskanzler Sebastian Kurz beginnt seine Rede zur Lage der Nation mit einer positiven Nachricht.
Es gibt schon langsam Licht am Ende des Tunnels. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Corona-Krise kürzer andauern wird, als viele Experten ursprünglich zu Beginn der Pandemie vorhergesagt haben.
Kurz sagt, er hat, wie wir alle, in den letzten 6 Monaten viel über das Virus gelernt, traut sich sogar über einen normalen Sommer 2021 zu spekulieren. Aber er bremst gleichzeitig auch unsere Erwartungen.
Klar muss uns aber gleichzeitig sein, dass in den nächsten Monaten noch eine herausfordernde Zeit bevorsteht. Es kommt der Schulbeginn auf uns zu, es kommt die kältere Jahreszeit auf uns zu und viele Aktivitäten werden sich wieder von draußen nach drinnen verlagern. Vieles wird nicht mehr im Freien, sondern indoor stattfinden. Dazu kommt die alljährliche Grippewelle, die zusätzlich zur Corona-Pandemie unser Gesundheitssystem belasten wird und auch da und dort natürlich zu falschen Corona-Verdachtsfällen führen wird, weil es eine gewisse Herausforderung in der Unterscheidbarkeit geben wird.
Eine herausfordernde Zeit hat auch Erich Kotschiner, unser Pressekollege, beim Merkur gehabt. Er hat es damit gleich zum Tweet des Tages geschafft. Er schreibt: Wenn die Selbstbedienungskasse zu blöd ist, ein belegtes Brot zu erkennen, wird das mit der Digitalisierung nix. Und Kollege Manfred Schmidt steht ihm bei. Er schreibt: Kasse, du hast doch ein eigenes Hirn. Pompös inszeniert, grotesk und unterhaltsam. Der Nominierungsparteitag der Republikaner geht zu Ende. Und Donald Trump tritt wieder als Präsident an, Mike Pence als Vizepräsident. So viel war aber schon im Vorhinein klar. Im Gegensatz zu den vorherigen Tagen sind bei der Rede Trumps 1500 Gäste ins Weiße Haus geladen. Und die standen teils dicht an dicht, um der Abschlussrede ihres Präsidenten am Parteitag der US-Republikaner beizuwohnen. Masken, Fehlanzeige, Corona existiert im Weißen Haus nicht. Bei Donald Trump ist die Realität eben immer relativ. Schon während seiner Ansprache begannen die US-Zeitungen, seine Aussagen mit Faktenchecks zu widerlegen. Von der angeblich beinahe fertigen Grenzmauer über einen bald verfügbaren Impfstoff bis hin zu Behauptungen wie dieser:
Your vote will decide whether we protect law-abiding Americans or whether we give free rein to violent anarchists and agitators and criminals who threaten our citizens. And this election will decide whether we will defend the American way of life.
Eure Stimme entscheidet, ob eine radikale Bewegung an die Macht kommt oder nicht. Es wird nicht passieren.
Dismantle and destroy it. That won't happen.
Joe Biden, ein Vertreter der radikalen Linken, naja, eher nicht. Dieses Schreckgespenst haben auch Trumps Vorredner an den Vortagen beschworen. Allen voran dieses frische Gesicht. Besser gesagt, diese neue Stimme.
Ladies and gentlemen, leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream, the best is yet to come.
Kimberly Guilfoyle hat ein Organ, würde man hierzulande sagen. Ihr Werdegang in aller Kürze, sie hat als Journalistin bei Fox News gearbeitet und davor hat sie als Staatsanwältin wohl so manchen Angeklagten hinter Gitter gebrüllt. Ihren Job bei Fox hat sie übrigens verloren, weil sie Kollegen Bilder von männlichen Genitalien gezeigt haben soll. Dem Trump-Clan ist Guilfoyle wohlgesonnen, immerhin ist sie mit niemand Geringerem verheiratet als Donald Trump Jr. Der konnte sein Organ zumindest im Zaum halten und verglich Joe Biden mit einem berüchtigten Fabelwesen.
After 8 years of Obama and Biden's slow growth, Trump's policies have been like rocket fuel to the economy and especially to the middle class. Biden has promised to take that money back out of your pocket.
Trumps Politik waren wie Raketentreibstoff für die Mittelschicht. Biden wird euch dieses Geld wieder wegnehmen und im Sumpf lassen. Das ergibt Sinn, weil Biden das Loch Ness-Monster des Sumpfes ist. Seit einem halben Jahrhundert lebt er im Sumpf, steckt seinen Kopf raus, wenn er wieder mal als Präsident kandidieren will. Seit einem halben Jahrhundert also lebt Biden im Sumpf und hortet Geld. Der US-Polizei möchte er dieses angeblich streichen. Behaupten die Republikaner. Biden hat das zwar mehrfach dementiert, doch Vizepräsident Mike Pence zeigt sich gnadenlos.
We don't have to choose between supporting law enforcement and standing with our African American neighbors. The hard truth is, you won't be safe in Joe Biden's America. And under President Trump, we will always stand with those who stand on the thin blue line, and we're not going to defund the police, not now, not ever.
Diesen Vorwurf wiederholt auch Trump und er will die erste Frau auf den Mond schicken und den ersten Menschen auf den Mars. Und dann hat er endgültig den Vogel abgeschossen.
And I say very modestly that I have done more for the African American community than any president since Abraham Lincoln, our first Republican president.
Kein Präsident hat so viel für die afroamerikanische Community getan wie ich seit Lincoln.
And I have done more in 3 years for the black community than Joe Biden has done in 47 years.
Und ich habe mehr für die schwarze Community getan als Joe Biden in 47 Jahren. Ja genau, und deswegen werden reihenweise Schwarze von Polizisten erschossen. Die Sportstars der NBA, der Basketballliga, haben jedenfalls aus Protest ihre Spiele abgesagt. Andere Sportarten wie Baseball und Tennis sind gefolgt. Und auch in der National Football League, kurz NFL, dem amerikanischen Heiligtum schlechthin, gab es gestoppte Trainings. Die Liga soll in 2 Wochen beginnen, aber ob sie heuer so verläuft wie immer, scheint mehr als fraglich. Und ich begrüße jetzt unsere US-Korrespondentin Angelika Ahrens. Hallo Angelika.
Hallo Elias.
Angelika, du hast den Parteitag der Republikaner in Baltimore und dann vor dem Weißen Haus in Washington dir genau angesehen. Was hast du wahrgenommen?
Ja, also in Baltimore hat der Parteitag vor dem Fort McHenry stattgefunden, einem der wichtigsten Schauplätze in der Geschichte der USA. Es ist so eine kleine Festung von zahlreichen alten Kanonen umgeben. Hier haben sich die Amerikaner 1812 gegen die Briten verteidigt und damit auch die Republik. Es ist auch ein Schauplatz amerikanischer Identitätsfindung, wie es nur ganz wenige gibt, vergleichbare wie die Freiheitsstatue. Mhm. Und das war natürlich auch vor 200 Jahren die Geburtsstunde der amerikanischen Nationalhymne. Das heißt, das hat natürlich alles ganz gut zusammengepasst. Dann das Setting, die Leute, die eingeladen waren in der ersten Reihe, waren verwundete Kriegsveteranen. Mhm. Das ist eine ganz starke Message. Die Amerikaner haben sich immer schon um die Kriegsveteranen gekümmert. Man zeigt, dass man sie respektiert, dass man sie versorgt und das ist auch jetzt wieder so. Und es ist natürlich auch dieser amerikanische Nationalstolz, der damit wieder zum Ausdruck gebracht wird. Also diese verwundeten Kriegsveteranen mit ihren Gehhilfen, mit ihren Partnern in der ersten Reihe haben stolz, ehrfürchtig, freudig zu den Rednern hinaufgeschaut. Und auch später, wie Präsident Trump mit seiner Frau Melania gekommen ist, sozusagen als Überraschungsgast. Also das war dieses Wir sind stolz auf Amerika, obwohl wir selbst auch diese Wunden erlitten haben. Mhm. Ja.
Auffällig war, dass ja nirgendwo Masken getragen wurde. Welche Message wollte man damit eigentlich vermitteln?
Ja, im Unterschied zu den Demokraten haben die Amerikaner selbst dort 170 Leute versammelt. Man muss auch sagen, es ist auf relativ engem Raum gewesen. Die Leute haben nicht groß Abstand gehalten und sie haben auch keine Masken getragen. Also ich habe nur einen gesehen, der mal ganz kurz irgendwie so ein Tuch über den Mund gehabt hat mit amerikanischer Flagge. Aber sonst die Menschen haben keine Masken getragen. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen das Zeichen offenbar, ja, wir haben Corona eigentlich soweit ganz gut im Griff, wir machen uns keine Sorgen und ihr bräucht euch auch keine Sorgen zu machen.
Mhm. Auffällig war, dass sehr viele Reden aus dem familiären Umfeld von Trump aufgetreten sind. Besonders vorgetan hat sich hier Melania Trump. Wie siehst du ihre Performance?
Naja, ihre Performance hat schon damit begonnen, wie sie zum Rednerpult gekommen ist. Sie hat eine olivgrüne Jacke von dem Designer Alexander McQueen getragen. Das ist so absolut im Military-Look gewesen, mit glänzenden Messingknöpfen. Also ganz anders als sonst bei so einer Gelegenheit. Normalerweise kommt sie in wallenden Kleidern, versucht so ein bisschen die weiche Seite von Präsident Trump herauszuarbeiten und zu unterstützen. Aber diesmal ganz anders. Ihr Aufzug hat eher an den Lagebesprechungsraum im Weißen Haus erinnert und eher so ein bisschen martialisch. Sie hat natürlich auch versucht, die Frauen anzusprechen, da wo Trump schwach ist. Sie hat die Corona-Pandemie angesprochen, dass die Amerikaner da einen sehr hohen Preis natürlich auch durch Corona gezahlt haben. 180.000 Tote seit dem Ausbruch der Pandemie. Sie hat die Rassenunruhen angesprochen. Sie hat als Mutter selbst auch die Social-Media-Negativseite angesprochen, was irgendwie interessant war, nachdem ihr Mann ja so viel twittert. Mhm. Sie hat das Frauenwahlrecht angesprochen, das heuer 100 Jahre alt wird. Und auch die hart arbeitenden Menschen, wie zum Beispiel ihre Eltern, die durch harte Arbeit dem kommunistischen Ex-Jugoslawien entflohen sind und sie als legale Einwanderin, die den amerikanischen Traum wirklich erlebt hat. Das sind so ja auch die Werte der Amerikaner. Hart arbeiten, nach den Regeln leben und etwas erreichen. Jeder kann etwas in diesem Land erreichen. Das ist damit auch nochmal herauskristallisiert worden.
Der American Dream sozusagen. Und das ist natürlich schon eine ganz schöne Bandbreite, die Melania Trump da abgedeckt hat. Wie hast du denn die Inszenierung insgesamt wahrgenommen? Im Vergleich auch jetzt zu den Demokraten, die das Ganze ja nur virtuell abgehalten haben. Wer hat dich da mehr überzeugt?
Naja, natürlich, wenn Live-Publikum ist, macht es gleich einen ganz anderen Eindruck, macht ein anderes Stimmungsbild. Es gibt Reaktionen, es gibt Jubel, Leute stehen auf, man sieht Standing Ovations. Das ist natürlich etwas, was viel mehr Kraft hat. Und sie haben inhaltlich natürlich auch die Emotionen der Amerikaner viel mehr angesprochen. Sie haben versucht, wirklich die Menschen überall zu erreichen, auf jeder Ebene. Und vor allen Dingen im Herzen. Und das ist das Allerwichtigste, wenn man jemanden ansprechen will, dass man die Menschen berührt. Mhm. Das haben sie natürlich auch mit vielen Videoeinspielungen versucht, die Menschen zu berühren, indem sie Leute auftreten lassen haben, die ihre Kinder an ISIS verloren haben. Leute, die im Gefängnis gesessen sind, die Donald Trump begnadigt hat, ja. Also alle möglichen Schichten sind da angesprochen worden, eigentlich schon wie vor 4 Jahren, nur aber diesmal noch viel mehr. Alle möglichen Wählerkreise, damit man so viel wie möglich erreicht und zur Wahlurne bewegt und dann auch für Trump zu stimmen, der das Land wieder in Ordnung bringen soll.
Und da wird mit viel Pathos gearbeitet, etwas, das in Westeuropa dann schon fast ein bisschen kritisch gesehen wird. Nämlich, wenn man sich ansieht, auch die deutschsprachigen Medien, die das diesen Parteitag sich angesehen haben, die waren eher negativ. Wie haben denn die US-Medien auf den Parteitag der Republikaner reagiert?
Naja, man hat jetzt irgendwie sich erst einmal angeschaut, wie machen das die Republikaner? Nachdem die Demokraten das ja virtuell gehalten haben, hat man überlegt, okay, was wird Trump wirklich machen? Was werden die Republikaner machen? Werden sie Live-Publikum machen? Und da war dann die große Überraschung, wie das alles inszeniert worden ist. Man muss sagen, die Republikaner haben das fast Hollywood-reif inszeniert. Jeder Inhalt von jeder Rede war auf die nächste oder auf die vorhergehende abgestimmt. Mhm. Die Redner waren aufeinander abgestimmt. Das heißt, es war durchinszeniert. Trump ist dann gestern auch immer wie ein roter Faden, entweder in Videoeinspielungen oder mit seiner Stimme durchgeklungen, sodass man immer wieder das Gefühl gehabt hat, Trump ist präsent, obwohl er gar nicht richtig aufgetreten ist, noch nicht. Er ist ja zum Schluss aufgetreten. Und man hat eigentlich einen Rasenmäher-Rundumschlag erwartet von den Republikanern diese Woche. Was man stattdessen gesehen hat, war eine gut überlegte, gut ausgearbeitete Kampagne. Und das ist auch so in den Medien dann erstmal wiedergegeben worden. Natürlich, wie zum Beispiel New York Times, die dann die guten und die schlechtesten Momente auflistet, aber alles sozusagen der Reihe nach, also nicht so ein richtiges Bashing oder so. Mhm.
Zum Abschluss noch ein Thema, das uns auch immer schon länger begleitet, nämlich die Demonstrationen und Ausschreitungen derzeit jetzt in Wisconsin. Wie nimmst du die wahr und gab es da auch Reaktionen beim Parteitag dazu?
Naja, die Demonstrationen, Proteste klingen immer wieder an. Wir haben gestern zum Beispiel auch gleich zu Beginn des Parteitags haben wir ein Video gesehen, haben Einspielungen gesehen von brennenden Autos, von Gewalt auf der Straße. Mhm. Und das wird dann in Zusammenhang gebracht mit den Demokraten. Das heißt, wir sehen da eine Angstmacherei, ein Angstschüren vor gewalttätigen Mob. Die Republikaner geben den Demokraten die ganze Schuld daran. Das passiert natürlich alles vor einem Hintergrund, dass innerhalb relativ kurzer Zeit wahnsinnig viel passiert ist. Wir haben die Pandemie, wir haben 180.000 Menschen, die verstorben sind. Wir haben Proteste. Friedliche Proteste sind gut, sagen die Leute, aber es gibt natürlich auch negative Polizeieinsätze und natürlich muss man die dann rausnehmen. Aber was da alles passiert ist, das ist viel zu viel für die Menschen, es ist viel zu viel für das Land und das muss man erstmal verarbeiten. Die Pandemie, der Rassismus, der noch immer sehr, sehr tief verwurzelt ist in diesem Land und in den Menschen und natürlich auch jetzt die Wahl, dass jede Seite versucht natürlich, die Menschen für sich zu gewinnen.
Also man könnte sagen, Amerika, ein Land in Unruhe oder in Aufruhr. Angelika, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Im Studio bei mir sitzt jetzt ein weiterer US-Experte aus unserem Außenpolitik-Team, Konrad Kramer. Vielen Dank für den Besuch.
Hallo, servus.
Konrad, in einem aktuellen Kommentar hast du Trump als Cowboy mit starken Einzeilern beschrieben. Wie fandest du jetzt seine Nominierungsrede?
Seine Rede war, würde ich sagen, typisch Trump im reinsten Sinn des Wortes. Er war überdeutlich, er war kurz angebunden, er war brutal. Er hat keinerlei Zweideutigkeiten oder Tiefgründigkeiten verwendet, sondern einfach offen die Demokraten als die große Gefahr für Amerika skizziert, natürlich als die große linke Gefahr. Und das ist das Leitmotiv dieser Wahlkampagne und an das hat er sich auch gehalten.
Wenn man sich jetzt die Berater und das Umfeld von Trump anschaut, könnte man aber eher sagen, dass die große Gefahr sind, weil es gibt da praktisch keinen, der nicht irgendwelche kriminellen Dinge gemacht hat oder gemacht haben soll. Ist Trump bei der Auswahl seiner Berater so schlecht beraten?
Dazu muss man berücksichtigen, dass Trump ja, wenn man so will, selber eine halbkriminelle, seien wir vorsichtig, Vergangenheit hat. Dieser Mann ist ein dutzendfach Bankrotteur. Er war gefürchtet dafür, dass er seine Gläubiger prinzipiell nicht bezahlt hat, also hängen gelassen hat, selbst in den Konkurs gestürzt hat. Er hat sich als Geschäftsmann Geld aus den windigsten Quellen geholt, nämlich aus Russland und den umliegenden Diktaturen. Das heißt, Trump hat selbst keine weiße Weste und damit hat er sich auch immer mit Leuten umgeben, die keine weiße Weste haben. Das Interessante ist, die Amerikaner stört das nicht, und zwar, wie ich glaube, genau wegen dieses Cowboy-Mythos. Ein guter Cowboy hält sich auch nicht an das Gesetz, sondern an sein Gesetz, das, was ihm als gut und richtig und vertretenswert erscheint. Und ein guter Cowboy ist auch bereit, sein Gesetz auch mal mit der Waffe in der Hand zu vertreten. Also, da hat Trump viele Vorbilder in der US-Geschichte.
Gehen wir aber nochmal genau auch auf die Berater ein. Da gibt es zum Beispiel seinen ehemaligen Rechtsanwalt Michael Cohen, der eine Falschaussage vor dem US-Kongress gemacht hat, dann im Gefängnis gesessen ist und jetzt, glaube ich, zwischen Gefängnis und Hausarrest so hin und her pendelt. Oder auch den Lobbyist Roger Stone, der schmutzigste Trickser von allen. Und nicht zu guter Letzt auch Steve Bannon, das war Trumps Chefstratege im Wahlkampf 2016. Der hat private Spendengelder für den Bau der Mauer zu Mexiko eingesammelt, aber dann nicht verwendet. Die Ironie sozusagen, die Mauer gibt es nicht, aber Bannon ist trotzdem in Troubles. Wie gibt es so etwas?
Ja, also ich muss sagen, es ist ein malerisches Quartett, das du da beschreibst, lieber Elias. Zum Beispiel, also Roger Stone war Lobbyist und galt als der schmutzigste Berater in Washington seit Nixon-Zeiten, also seit den 70er Jahren, und war Spezialist dafür, blutige Diktaturen, meistens aus Schwarzafrika, in Washington zu vertreten und diese Diktatoren bei den Politikern in Washington liebkind zu machen. Dann haben wir Paul Manafort, der wiederum Experte für die Ukraine war und die dortigen Regime. Wir haben jemanden wie Michael Cohen, der den Spitznamen der Ausputzer trug, was eigentlich vergleichbar wäre mit einigen FPÖ-Gestalten oder ehemaligen FPÖ-Gestalten in Österreich, wie Gernot Rumpold. Also der Mann fürs Grobe, würde ich sagen. Also wenn es wirklich dick hergeht, dann war Michael Cohen dran, der Rechtsanwalt, um Trump oder andere dort rauszuholen. Das heißt, und dann zuletzt dieser Steve Bannon, ein vielleicht die kurioseste Erscheinung, der Mann kommt eigentlich aus der Linken, hat Hollywood-Vergangenheit als Produzent, hat so verrückte Dinge wie eine Weltraummissions-Simulationsstation auf der Erde finanziert. Also hat, ich sag's mal ganz offen, regelrecht durchgeschossene Projekte vorangetrieben, nie aber verwirklicht, weil sie meistens dann doch gescheitert sind, und wurde dann ein Boulevardjournalist, hat quasi sich im rechten Boulevard herumgetrieben und hat dort einige interessante Marken produziert. Das heißt, der Mann ist mit allen Wassern gewaschen und auch der hat, wie wir jetzt wissen, ein, sagen wir mal, unsauberes Verhältnis zu Recht und Gesetz. Er hat einfach das Geld, das für die Mauer, Trumps Prestigeprojekt, geplant war, hinterzogen und in die eigene Tasche gesteckt. Also es sind allesamt Menschen, und wir sind wieder bei dem Trump-Phänomen, die eben mit dem Rechtsstaat an sich kein sehr klares Verhältnis haben. Aber das passt perfekt zu Trump. Mhm. Und wie gesagt, es stört die Amerikaner erstaunlich wenig.
Da sind wir ja fast wieder bei den Desperados. Wenn man sich das von außen so ansieht, spricht dennoch sehr vieles jetzt eigentlich gegen Trump. Also das durchwachsene Krisenmanagement bei der Corona-Krise, die Unruhen. Also in allen Umfragen führt Biden, aber der wird im Vergleich zu Trump natürlich sehr blass beschrieben, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ob der die Wahlen gewinnt, ist vielleicht ja noch gar nicht so fix. Und jetzt kommen ja diese Rassenunruhen immer mehr zum Tragen. Da ist die Frage, helfen die Trump oder schaden sie ihm?
Also wir haben ja beim Republikanerparteitag genau erlebt, dass die Rassenunruhen als Motiv, ich würde sagen, missbraucht wurden. Denn Trump hat einfach, und auch das ist ein typischer amerikanischer Mythos, ein angstbesetzter Mythos, er hat den schwarzen Mob auf den Straßen, das erinnert die meisten Amerikaner an die 60er Jahre und die Bürgerrechtsbewegung, beschworen, und er hat angekündigt, dass er die Amerikaner gegen diesen schwarzen Mob verteidigen, ja sogar schützen wird. Und das ist die Rolle, die er sich für die nächsten Monate zugedacht hat, nämlich den Verteidiger Amerikas, den Verteidiger der amerikanischen Lebensart. Nun ja, Trump liegt, und das hat ja auch gute Gründe, weit hinter seinem Herausforderer Joe Biden, aber 70 Tage, so lange sind noch bis zur Wahl, sind eine lange Zeit. Und gerade ein so guter Selbstdarsteller wie Trump, der sich so perfekt inszenieren kann, der vor allem seine Figur so perfekt auf 1, 2, 3 Kernsätze reduzieren kann, hat da noch durchaus gute Karten im Spiel. Und ich würde sagen, wir sind vor Überraschungen, auch wenn Biden jetzt gerade zweistellig vorne liegt, nicht gefeit. Also da kann noch viel passieren.
Ja, und viel passieren kann auch noch bei den direkten TV-Duellen, wo er Trump es immer meisterhaft versteht, eben seine Agenda durchzubringen. Und da wird er Biden eben eher immer als zurückhaltend blass beschrieben. Das sind 3 TV-Duelle. Könnten die Trump helfen, das Ruder nochmal herumzureißen?
Also TV-Duelle sind ja immer ein Überraschungspaket. Da können Dinge passieren, wie wir wissen es aus österreichischen Zeitgeschichte-Erlebnissen. Da kann jemand ins Schwitzen geraten und deshalb eine Debatte verlieren. Oder zum Beispiel in den USA, Nixon hat gegen Kennedy verloren, nur weil er geschwitzt hat. Also da kann viel passieren. Aber natürlich wissen wir, Trump, der Meister des prägnanten Einzeilers, ist in einer TV-Debatte immer stärker als jemand, der sich sehr schwer tut, zum Punkt zu kommen wie Joe Biden.
Mhm. Gut, und wenn wir bei den Cowboys bleiben, dann ist jetzt Pokern und die Karten auf den Tisch legen. Also, wie wahrscheinlich ist die Wiederwahl Trumps? Jetzt musst du dich festlegen.
Also ich würde sagen, sie ist wahrscheinlicher, als die heutigen Umfragen sagen. Ich würde sagen, wir bleiben bei Trump. Knapp, aber doch.
Das ist mal eine Ansage. Konrad, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Gerne, dankeschön.
Und wir kommen noch zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion, die derzeit in den sozialen Netzwerken für viele Likes sorgt. Zu sehen ist ein Video aus Griechenland, das offenbar von einer Fähre ausgefilmt worden ist. In der Ferne sieht man da ein riesiges, aufblasbares Einhorn auf dem offenen Meer. Darauf sitzt ein kleines Mädchen. Die Fähre kann dann zum Glück so nah ranfahren, dass ein Passagier das Mädchen mitsamt dem Einhorn aus dem Wasser retten kann. Es ist offenbar wegen der starken Strömungen abgetrieben worden. Zum Glück ist alles gut ausgegangen und dem kleinen Mädchen und ihrem Einhorn geht's gut. Ja, und weil alles so gut ausgegangen ist, spielen wir heute zum Abschluss Seaside von The Cooks für euch. Ein Song über die Schönheit am Meer. Everybody wants to go. I fell in love at the seaside. I handle my charm with Simon's sleight of hand. Das war's für heute von mir, einen schönen Abend noch. Mitarbeit von Emily Zenz und Michael Hammerl. Schnitt und Ton von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden davon. Morgen haben wir ab 19.30 Uhr ein Kurzinterview für euch. Bis dahin, passt auf euch auf, Elias und Messnik, over and out. Trying to love you any kind of way, but I find it hard to love you, girl, when you're far away, away. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go, but I fell in love on the seaside, on the seaside, in the seaside.